Moin Moin, Gutes, Servus, Konnichiwa, Grüezi, alle miteinander, hier ist der Onkel Stolle und ein neues Bäm und Ratschi, 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 fertig. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute Thema, kurz und knackig, Mid-Season Awards. Vielleicht nicht unbedingt die, die man erwartet, aber gut, ihr seid bei mir gelandet, also müsst ihr mit allem rechnen. Viel Spaß damit! Ich lege euch ein schönes, kühles Köpi ans Herz. Ja, genießt dieses Bierchen und genießt dann auch das, was jetzt kommt. Bevor wir aber zu meinen etwas anderen Awards kommen, finde ich, sollten wir mal kurz auf das blicken, was die Footballerei da so verzapft hat vor der Saison, oder? Lass mal schauen, nicht nur wie schlecht der Stolle dasteht, sondern auch der Kutsche, der Detti, der Remo und der Lenny, denn wir haben uns ja vor der Saison die Mühe gemacht, einfach mal so durchzurattern, unsere verschiedenen Favoriten in den einzelnen Kategorien. Direkt legen wir los. MVP, da hatten der Kutsche, Remo und ich Patrick Mahomes am Start. Russell Wilson, logisch Detti und Lenny mit Tom Brady. Alle drei sind gut auch im Rennen, wobei ich denke, dass Brady von den dreien die schlechtesten Chancen hat, nach einem doch eher durchwachsenen Saisonstart. Jetzt hatte auch mal Russell Wilson ein Ei gelegt, das ist jedem dies ja schon so gelungen, aber ich glaube, alle drei haben noch sehr, sehr gute Chancen auf diesen Award, ne? Dann hatten wir Coach of the Year, das war unterschiedlich. Lenny hatte Bruce Arians, Andy Reid war es bei Remo, auch Kutscher hatte Bruce Arians und Detti und meine Wenigkeit hatten Sean McDermott. Auch hier sind wir, finde ich, noch richtig gut im Rennen, oder? Also Bruce Arians und die Bucks. Das lag ja so ein bisschen nah und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Andy Reid ist auch am Start. Ist er jetzt Coach of the Year? Weiß ich nicht. Also es ist ja dann immer, also sollte er durchaus sein mit der Bilanz, ne? Aber trotzdem neigt man ja immer dazu, jemanden zu nehmen, der irgendwie was Neues, Tolles geschafft hat, was einen dann zu Sean McDermott zum Beispiel auch bringt, der mit Buffalo drauf und dran ist, Geschichte zu schreiben, was die Bills schon seit 100 Jahren alles so nicht mehr geschafft haben. Aber alle drei sind auf jeden Fall voll im Rennen. Der Offensive Player of the Year, da waren wir ganz verschieden. Julio Jones hatte Lenny, George Kittle bei Remo, Derek Carr bei meiner Wenigkeit, Christian McCaffrey bei Kutsche und Davante Adams beim Detti. Boah. Also da, also Adams, wenn er denn spielt, spielt er brutal gut. Aber ich glaube, für Offensive Player of the Year spielt er noch ein bisschen, da muss er jetzt durchziehen. Julio Jones, naja, bei den Falcons, da wird das wohl eher nix. George Kittle, nee, dies Jahr nicht. Auch McCaffrey wird es dies Jahr, nachdem er nun einige Wochen verletzt gefehlt hat, sicherlich nicht. Derek Carr wird es am Ende auch nicht. Aber ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich glaube, dass die Raiders eine Offense haben, mit der man in diesem Jahr absolut rechnen muss. Und das stimmt ja zumindest. Defensive Player of the Year, da hatten wir Myles Garrett bei Remo und Lenny. Ich glaube, der ist richtig gut im Rennen um diesen Award. Ich hatte Nick Bosa, Feierabend, schon vorbei die Saison. Aaron Donald, Kutsche ist auf Nummer sicher gegangen und fährt damit auch wunderbar. Und Darius Leonard bei Detti, lässt sich noch schwer bewerten, hat er ja auch ein bisschen Verletzungsprobleme, aber wird schwer haben gegen Donald und Garrett. Interessant wird es jetzt bei den Rookies. Offensive Rookie of the Year, Cam Akers bei Detti, KT Lamb, wie Kutsche sagen würde, Henry Ruggs bei meiner Wenigkeit, Clyde Edwards-Helaire bei Remo und Jalen Rager beim Lenny und ehrlich gesagt, glaube ich, dass keiner der fünf da wirklich eine Rolle spielt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, natürlich hätten alle noch eine Chance, mit einer starken zweiten Saisonhälfte da noch aufzutrumpfen, aber ich glaube, da reden wir dann doch eher von einem Herbert oder einem Burrows, muss man ehrlich sagen. Eieieiei. Defensive Rookie of the Year, Jeff Okuda, Chase Young, Kenneth Murray, Chase Young, Isaiah Simmons, auch hier, ich glaube, Chase Young hat gute Chancen, sich diesen Award zu holen. Ansonsten sind es eher Rookies, die vielleicht gar nicht so, also zum Beispiel ein Antoine Winfield Jr., das ist eher noch einer, wo ich sage, den kann ich mir vorstellen. Ja, oder vielleicht ein Patrick Queen. Ich glaube, wir liegen da eher knapp daneben mit unseren Picks. Comeback Player of the Year, da hatten Detti, Kutsche und Lenny den Cham. Matthew Stafford war es bei Remo und Big Ben bei meiner Wenigkeit. Naja, ich glaube, wenn man sich die Saison anschaut, dann ist von denen wohl nur noch Big Ben im Rennen tatsächlich um diesen Award. Vielleicht noch ganz minimal der Stafford, aber ich sehe Cem dann doch irgendwie nicht als nee. Nee, da hätte ich tatsächlich mal eine Chance, oder? Gab auch noch irgendwo Coordinator of the Year. Finde ich gerade nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber die Super Bowl Picks, die sind natürlich noch wichtig. Da könnte sich schon so ein bisschen abzeichnen, wie weit wir da daneben lagen. Die Chiefs über die Rams, hat der Lenny gesagt. Beide absolut im Playoff-Modus. Wobei ich das bei den Rams eher nicht sehe, dass sie in den Super Bowl kommen. Remo 49ers over Ravens, ja, da war die Fanbrille natürlich richtig golden. Für Verletzungen kann man nichts, aber die 49ers wären es wohl eher nicht. Ravens, krasse Defense, aber irgendwie so richtig geil ins Rollen kommt der MVP dies Jahr nicht. Ich hatte die Ravens over Saints. Ravens eben schon gesagt, Saints sind auf jeden Fall gut am Start und werden auch immer besser. Ich fand das gegen Tampa war schon erschreckend gut, offensiv und defensiv. Kutscher hat sich auch entschieden, Saints, aber Saints als Sieger gegen die Chiefs stand jetzt sicherlich zwei der Teams, die man da ganz vorne mit sieht, auch immer noch. Und der Daddy Packers over Bills, ja, da hat man ihn vielleicht ein bisschen belächelt, aber tatsächlich sind beide Teams richtig gut dabei. Also, so richtig raus ist hier niemand. Ich würde selbst die 49ers noch nicht komplett abschreiben, weil ich einfach sehe, dass dieses Team mit zwei, drei gesunden Spielern in der Lage ist, auch Spiele zu gewinnen. Und wenn die erstmal in die Playoffs kommen sollten, dann kommen wir also nun zu meinen, nicht ganz so ernst gemeinten Awards, Mid-Season Awards. Ich würde sagen, da gibt es zum einen den Never Should Have Comeback Player of the Year Award und der muss an Cem gehen. Tut mir leid, aber es gibt sicherlich einige, die nach einer schweren Phase zurückgekommen sind und wo es nicht so rund läuft, aber bei Cem, ey, das ging so schön los, die ersten paar Spieltage und jetzt geht da gar nichts mehr richtig und dann selbst wenn er versucht, das Team auf seine Schultern zu nehmen, geht's schief. Ist ziemlich traurig, ziemlich bitter, was man da gerade in New England sieht. Deswegen kriegt er diesen Award. Dann haben wir noch den Hype So Wild Award. Der geht für mich an Philip Rivers. Mein Gott, was hatten wir alles für Erwartungen. Die Colts, Rivers, ja, mit einem System, was er aus der Westentasche kennt. Und wir erwarten Großes. Aber Philip Rivers ist einfach nur noch Philip Rivers. Ja, in jedem Spiel unerklärliche Böcke. Man ist wahnsinnig abhängig von dem, was er da so liefert oder nicht liefert. Die Colts haben eine krasse Defense. Ja, die haben eine starke O-Line, die haben ein gutes Laufspiel. Aber Philip Rivers ist halt irgendwie ja, Jameis Winston aus dem Altersheim momentan. Deswegen geht dieser Award an ihn. Dann gibt es noch den Leider Geil Award. Den können sich ganz viele einstecken. Also ganz viele. Da könnte ein Justin Herbert. Was wurde jetzt zerrissen am Draft Day? Spiel leider geil. Ja, Aaron Rodgers, leider geil. Alle möglichen Running Backs, Gurley, Robinson, Jones, Davis, alles Jungs, die keiner auf der Uhr hatte, leider geil. Es gibt, ihr habt bestimmt in eurem Team einen, der leider geil spielt. Also gebt ihm diesen Award. Dann haben wir noch die Expertenvorhersage of the Year. Und da bin ich dann mal, tatsächlich setze ich mal kurz die Fanbrille auf, aber dieses Gelaber, dass die Packers unbedingt einen Wide Receiver hätten in der ersten Runde draften sollen oder überhaupt draften sollen, weil sie haben ja nichts und diese Offense und bla. Gut. War wohl doch nicht so viel wert. Und dann bleibt noch die Unmannschaft des Jahres. Das müssen natürlich die Dallas Cowboys sein. Ist doch völlig klar. Was für eine miese Saison spielen die Cowboys. Die Erwartungen waren so unendlich groß diese Saison und das völlig zu Recht. Ja. Man hat eine Offense, die rekordverdächtig gespielt hat letztes Jahr, die quasi fast zu 100% zusammenbleibt. Dazu holt man sich noch einen CeeDee Lamb im Draft. Der Offensive Coordinator bleibt. Man hat in der Defense einige Teile verloren, aber man ist jetzt nicht schlecht aufgestellt und kriegt einen erfahrenen Headcoach, der weiß, wie man eine Meisterschaft gewinnen kann. Ja. Und dann geht es von Anfang an einfach völlig schief. Irgendwann fängt man an, sich das Maul gegenseitig zu zerreißen, übereinander herzuziehen. Dann kommen noch die Verletzungen hinzu. Also es hätte schlimmer nicht kommen können, muss man ganz ehrlich sagen. Für die Cowboys hätte es einfach nicht schlimmer kommen können. Hätten sich die Saison einfach sparen sollen. Und das Lustige ist, sie sind aber immer noch nicht weg. Also vielleicht gewinnen sie am Ende trotzdem die Division, aber für mich sind sie die Unmannschaft des Jahres. Aber der LVP, der Least Valuable Player, der geht zur Midseason an jemand anders aus derselben Division, Carson Wentz. Also ich finde Carson Wentz, boah, das ist schon ziemlich traurig, sich das ansehen zu müssen. Was ist da passiert? Also das ist ja nicht mal mehr der Carson Wentz aus seiner Rookie-Season. Da hat jemand komplett sein Mojo die Toilette runtergespült. Da geht nichts mehr. Das wird auch nicht besser. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwann so ein bisschen Ruhe reinkommt. Ich weiß nicht, ob da ein Psychologe helfen kann oder einfach mal eine ordentliche Flasche Whisky. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie kriegt er es nicht auf die Kette, das abzurufen, was er eigentlich können müsste. Und das geht die ganze Saison schon so. Sie sind Division Leader und vieles spricht dafür, dass sie Division auch gewinnen. Aber dennoch, also für die Kohle, die der kriegt und die Erwartungen, und ist er einfach der LVP dieses Jahr für mich, zumindest in der ersten Saisonhälfte. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, wen würdet ihr, den einen, die Unmannschaft, LVP, Hype so wild, was auch immer, Award. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, wen wir hier vergessen haben, bis wir Awards noch unbedingt her müssen zur End of Season. Ich freue mich auf eure Kommentare. Nur 4 Teams, Mathe war nie meine Stärke. Nur 4 Teams lassen mehr Laufversuche zu als die Chiefs, müssen mit mehr gegnerischen Laufversuchen leben. Das heißt ganz klar, Teams versuchen Zeit von der Uhr zu schinden, Zeit von der Uhr zu nehmen und die Chiefs Offense langsamer zu machen. Es scheint aber auch zu gelingen, denn nur 2 Teams lassen mehr Rushing Yards zu als die Chiefs. Und vor allen Dingen erlauben die Chiefs fast 5 Yards pro Lauf. Das ist wirklich eine ziemlich schmiese Nummer. Also zuletzt war Denver sehr erfolgreich darin, quasi um Frank Clark herumzulaufen oder auch quasi gefaked auf ihn zuzulaufen und dann doch die Richtung zu wechseln. Also er ist so das eine Stückchen Chiefs Defense, was gegen den Lauf sehr gut aussieht. Der Rest, und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ja, Lindsay und Gordon haben letztes Wochenende fast 150 Rushing Yards zusammen gehabt. Jacobs und Booker von den Raiders davor die Woche fast 140 Yards und so weiter und so fort. Also die Chiefs sind da wirklich sehr, sehr anfällig. Und hier sehe ich aber weniger Inside-Linebacker als Problem, sondern viel eher das Spiel der Defensive Ends gegen den Lauf. Da fehlt mir wirklich der Zugriff auf das Laufspiel quasi. Und wenn ich sehe, dass da jetzt noch ein McCaffrey kommt, nochmal ein Jacobs, ein Kamara, nochmal die Broncos, dann wäre hier ein Defensive End eine Option, finde ich, der wirklich eine Präsenz darstellt an der Line. Und da muss ich sagen, vielleicht ist es gerade nur Mode, dass dieser Name hier rumschwirrt, weil er einfach ein großer Name ist. Aber ich könnte es mir vorstellen, die Chiefs sind auch bold genug, um so einen Move zu machen. J.J. Watt. Warum nicht J.J. Watt? Natürlich ist J.J. Watt eine Institution in Houston, aber die wenigsten Spieler spielen noch ihre Karriere bei einem Team zu Ende. Der Typ wird immer für immer und ewig mit Houston in Verbindung gebracht werden und da auch immer zu Hause sein, aber wenn er nochmal Erfolg haben will in seiner Karriere, ich glaube, dann muss man ihm eintrichtern, Digga, du musst gehen. Das dauert in Houston noch ein paar Jahre, bis es wieder besser wird. Und wie lange du noch fit bist, weiß man nicht. Natürlich ist ein Cap-Hit von 15,5 Millionen nicht unbedingt das, was den Chiefs schmeckt. Aber es gibt Spieler wie Melvin Ingram, die teurer sind als J.J. Watt dieses Jahr. Also ich würde als Chief sagen, wir müssen hier einen Weg finden, den Jungen herzuholen, weil der unsere Defense definitiv nochmal auf ein höheres Level heben würde. Und ich glaube, dass der auch einfach so eine Luftveränderung und so eine Chance auf den Titel, das würde ihn mega pushen. Ich würde das gerne sehen. So, dann schauen wir doch abschließend noch bei Sag mal Stolle mal direkt frisch bei YouTube rüber, was so los ist. Was haben wir denn unter anderem für Fragen? Bastian Schad fragt, wie sehr wackelt dein Stuhl bei den Lions und welche anderen Coaches müssen sich nach der Saison um ihren Job Sorgen machen? Also ich glaube, Matt Patricias Stuhl ist immer noch ziemlich wackelig, wenngleich sie, sage ich jetzt mal, nicht völlig weg vom Fenster sind, aber da muss irgendwie doch schon noch so ein Ruck durch die Mannschaft gehen. damit das was werden soll mit den Playoffs. Ich sehe das als sehr schwierig an in der Division und überhaupt in der Conference. Ich sag mal, seine Chance, auch nächste Saison noch in Detroit zu sein, liegt wahrscheinlich bei 15%. Andere Coaches, deren Stuhl recht heiß ist, im Schnitt fliegen ja in der Saison immer mindestens 6 Coaches. Ja, jetzt sind ja 2 schon weg. Die muss man da auch mit zurechnen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets wirklich mit Adam Gase auch in die nächste Saison gehen. Aber bisher sind sie da echt eisern. Für mich ist er natürlich Kandidat Nummer 1, ist ja überhaupt keine Frage. Wer mir sonst noch einfällt, ich finde auch Doug Marrone in Jacksonville ist nicht mehr tragbar. Hätte ich auch schon vor der Saison, also schon nach der letzten Saison entlassen. Das ist ein Thema. Ich bin gespannt, wie die Saison der Cowboys läuft, ob sie cool bleiben. Ich fand, die letzten beiden Spiele haben sie zumindest mal Kampfgeist gezeigt. Ob sie da irgendwie cool bleiben oder ob sie am Ende sagen, das war ein Fehler mit McCarthy. Da bin ich sehr gespannt. Matt Nagy in Chicago. Noch haben sie eine positive Bilanz, aber diese Offense kommt überhaupt nicht in die Gänge und er ist nun mal gehired worden, um die Offense auch zu leiten und das könnte noch interessant werden, je nachdem, wie die Saison am Ende läuft. Sonst noch irgendjemand, ne, ich flatter jetzt ganz schnell so mal so durch, aber mir würde jetzt sonst kein weiterer einfallen. Also es gibt vielleicht nicht ganz so viele Wackelkandidaten wie in anderen Jahren. Brumons fragt, 2 Fragen. Was sind derzeit deine Top 4 Teams im College und in welcher Reihenfolge? Ich gebe dir ganz knallhart die Antwort, habe ich nicht. Mir fällt es einfach, ich halte es für absurd dieses Jahr. Ich gucke mir keine Polls, keine Rankings an dieses Jahr im College Football. Ich gucke mir ein paar Spiele an, aber nicht, wie ich schon mal gesagt habe, nicht mit derselben Leidenschaft und demselben Blick wie in der Vergangenheit, weil es einfach für mich keine echte Saison ist. Es fühlt sich einfach nicht so an, die Spiele nicht, die Atmosphäre nicht, dann dieses ständige, dass Spiele abgesagt werden, verschoben werden, dann jede Conference da einen eigenen Modus hat, wie sie mit dem Virus umgeht. Also die Big Ten fängt an, nur damit dann Teams 3 Wochen nicht spielen dürfen, wenn sie entsprechend positive Fälle haben. 3 Wochen, da kannst du die Saison gleich sein lassen. Also für mich, ich habe kein Ranking, weil ich finde es absurd, diese Saison zu ranken und das wirklich durchzuziehen und sagen, ja, Alabama und Oklahoma und Notre Dame und Clemson, ja, das sind wahrscheinlich momentan dann auch die Top 4, in welcher Reihenfolge auch immer. Ich will mich da gar nicht festlegen. Ich versuche das so ein bisschen, was noch übrig ist, zu genießen, aber es fällt mir wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Insofern deine 2. Frage, wer meine aktuellen Top 5 Picks im Draft wären, kann ich dir auch nicht sagen, weil ich finde das einfach wahnsinnig schwer, derzeit irgendwas zu bewerten, weil es so viele Spieler gibt, die ja auch darauf verzichtet haben zu spielen und da reden wir schon teilweise von echten High-Value-Picks und die kannst du ja gar nicht bewerten, weil an was? An der Saison davor? Die machen jede Menge Off-Season-Workout, ein ganzes Jahr Off-Season, also ich finde, das ist wahnsinnig schwer, deswegen glaube ich, dass ihr von mir dieses Jahr im November auch kein Mock-Draft sehen werdet, weil mir das einfach zu... Das ist diesmal wirklich ganz weit weg von Gut und Böse. Deswegen lasse ich das, glaube ich, dieses Jahr. Der Dominik fragt, sag mal, Stoll, am Ende des Spiels oder kurz vor der Halbzeit wird immer die Target-Field-Goal-Linie eingezeichnet. Wie wird die Distanz festgelegt? Gefühlt ist sie ja immer woanders. Das ist die Linie... Da geht man von dem Kicker des Teams aus, was der kann, also was er gezeigt hat, was er kann, was sein longest field goal bisher war. Das ist die, daran misst man die Target-Linie eines Field Goals. Das ist eine Spielerei. Das ist einfach nur eine Spielerei. Das ist mal eine abgefahrene Frage von Markhorst_. Sag mal, Stolli, ich schaue jetzt schon 15 bis 20 Jahre die NFL und gefühlt gab es noch nie so viele gute, talentierte und herausragende Quarterbacks zur gleichen Zeit. Genauso gab es selten bis nie so wenige Teams mit einem echten Quarterback-Need. Was sind für dich da die 5 Flop-Quarterbacks der NFL? Boah, das ist wirklich mal vor allem so aus dem Stehgreif. Also, ich bin jetzt nicht ganz der Meinung, also ich bin deiner Meinung, ich finde, dass die Qualität auch der jungen Quarterbacks wahnsinnig hoch ist, aber auch, das darf man dabei auch nicht vergessen, ich finde auch, dass das Coaching sich in der Hinsicht entwickelt hat, dass immer mehr Coaches verstanden haben, dass sie sich den Fähigkeiten ihres Quarterbacks auch ein bisschen anpassen müssen. Man kann nicht immer einfach einen Spieler ins System pressen und sagen, so musst du jetzt funktionieren. Also auch da gibt es eine Entwicklung, weshalb einige Quarterbacks, also so Lamar Jackson würde in einer anderen Offense bei Weitem nicht das abliefern, was er bei den Ravens abliefert. Also das muss man auch ganz klar sagen. So wenig Need, das würde ich nicht ganz unterstreichen, weil ich glaube, dass durchaus, also natürlich spielt ein Big Ben Top und ein Brady und ein Breeze und so weiter und so fort, aber das sind alles Teams, die da Need haben, weil derjenige, der da ist, nicht mehr lange da sein wird. Insofern, das sind schon Teams, die trotzdem Need haben, aber sind jetzt keine Flop-Quarterbacks. Das ist definitiv nicht die 5 Top. Meine Güte, ich glaube, wir müssen beide New Yorker Teams nennen. Also Darnold entwickelt sich nicht mehr aktuell, ist auch leider immer wieder sehr angeschlagen, fällt aus. Daniel Jones ist eine Turnover-Machine. Wahnsinn, der hatte letzte Woche tatsächlich das erste Mal seit, glaube ich, 13 Spielen ein Spiel ohne Turnover, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die beiden muss man sich nennen. Jacksonville hat ein Problem. Also wir alle lieben Gardner Minshew, überhaupt keine Frage. Und ich mag einfach seine Competitiveness, seine Einstellung. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist er kein Franchise-Quarterback, wenn du wirklich Erfolg haben willst. Das funktioniert nicht. Für mich ist er tatsächlich, deswegen fand ich dieses Duell die Saison auch so spannend gegen die Dolphins. Ich finde, Gardner Minshew ist für mich ein jüngerer Ryan Fitzpatrick. Ich glaube, der wird lange in der Liga sein und wird immer wieder seine Chance bekommen und immer wieder Teams auf seine Schultern schnallen und voranbringen. Aber er wird halt auch immer wieder auf die Bank gedrückt und entlassen und so weiter und so fort. Das ist für mich so ein Gardner Minshew. Deswegen muss man Jacksonville da definitiv nennen. Und dann ist es schon gar nicht mehr... Na doch, also eigentlich ist es schon noch leicht, die Bears. Das ist... Da habe auch ich ja oft genug schon drüber gewettert, das ist keine Quarterback-Situation, über die man glücklich sein kann. Das ist finanziell eine Belastung und ist halt einfach auch... Nein, die Bears gehören definitiv zu den Top-Flops. Aber der Nummer 5, Nummer 5, da bleibt am Ende wahrscheinlich Washington. Ja. Haskins ist raus, das Thema ist gegessen, Kyle Allen ist keine Dauerlösung und Alex Smith ist natürlich eine geile Story und ich glaube, wir alle würden uns freuen, wenn er, man braucht ja nicht viel, um diese Division zu gewinnen, also wenn er es irgendwie schafft, die Kurve zu kriegen und das Team irgendwie doch noch in den Wettbewerb um den Division-Title zu bringen, aber ich sehe ja auch grundsätzlich ein Quarterback-Problem, dass sie da dringend eine Lösung brauchen. Das sind wahrscheinlich so auf die Schnelle die Top 5. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas anderes einfällt, wo ich sage, da ist gruselig, aber ich würd schon sagen, das sind die Flop 5 sozusagen. Flop 5. Lorenzo von Matterhorn sagt, mit den ganzen Opt-outs im College Football, habe ich ja schon angesprochen vorhin, ne? Vor allem bei den Top Prospects, wie wichtig wird die Combine in dieser Saison? Ich glaube, sie wird wahnsinnig wichtig. Ich glaube, sie wird einfach eine Größenordnung haben, die sie noch nie hatte, weil ja jetzt auch noch nicht absehbar ist, wird es Pro Days geben oder nicht? Ja, gab es ja dieses Jahr überhaupt nicht. Insofern wird die Combine wahnsinnig wichtig. Wir haben so viele Spieler, deswegen sage ich ja, jetzt irgendwie eine Top 5 zu nennen, wenn so viele Top Prospects überhaupt nicht gespielt haben und eigentlich nur für sich trainieren, das ist eigentlich unmöglich. Deswegen, diese Combine wird so immens wichtig. Ich bin gespannt, ob es irgendwie Wege gefunden wird, ob es an Konzepten gearbeitet wird, dass man Pro Days trotzdem stattfinden lassen kann oder vielleicht mehr von diesen, sage ich jetzt mal, Auswahl-Bowl-Games, damit man vielleicht den einen oder anderen doch noch zumindest ein paar Scrimmages sehen kann. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Hanse Banger fragt, 3 Spieler, denen du noch ein Super Bowl wünschst. Realismus ist egal. Bei ihm sind es Larry Fitzgerald, Philip Rivers und J.J. Watt. Ganz ehrlich, ich muss mich da ziemlich anschließen. Also Fitz fände ich brutal genial, wenn er es bekommen, wenn er noch einen Titel holen würde. JJ, Riesenfan schon seit College-Zeit, natürlich fände ich das geil. Es wird aber wahrscheinlich nicht in Houston passieren. Ja, ich würde es nicht Rivers nennen. Ich würde wahrscheinlich Ryan Fitzpatrick nennen. Ich mag den Typen einfach. Der ist einfach so eine geile Socke. Und so eine Typen sind auch in der NFL, kommen die nicht mehr so häufig vor. Da gibt es ja auch viele Hans Glatt, der Abwaschbare mittlerweile. Also, ich mag den. Und dem würde ich so irgendwie gönnen. So einer, der es wahrscheinlich nicht selber gewinnt, sondern nur als Zuschauer, als Bankdrücker. Aber egal, hol das Ding. Bastian Klenke haben wir noch hier. Der sagt, Mitte November wird es ja langsam Zeit für einen Minimock. Naja, habe schon gesagt, wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben. Stand jetzt gehen die ersten Picks an die Jets, Jacks, Washington und die Giants. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass hier direkt 4 Quarterbacks gehen? Oder stürzen sich die Teams eher auf Sewell oder Chase? Ganz ehrlich, 4 Quarterbacks in den Top 4? No freaking way. Wird nicht passieren. Also das wird nicht passieren. Dafür sehe ich einfach auch die Quarterback-Klasse nicht, dass wir hier die Top 4 sehen mit Quarterbacks. Nee, das wird definitiv nicht passieren. Wir werden sicherlich an 1 einen Quarterback sehen, dann vielleicht auch an 2, aber wir haben es ja auch, wenn man einfach mal überlegt, die Quarterback-Class, die wir jetzt dieses Jahr hatten, die sind ja auch nicht an 1, 2, 3 und Tralala weggegangen, sondern da war ja auch Platz dazwischen. Sicherlich hast du recht, ja, das sind alles 4 Teams, wie auch schon angesprochen von mir eben, die da Bedarf haben, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich sagen müsste, welches Team davon keinen Quarterback holt, dann eieieiei. Also, ich würde tatsächlich auch Stand jetzt sogar darauf gehen, dass unter den ersten 4 nur 2 Quarterbacks weggehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Washington, wenn Alex Smith sich einigermaßen wieder fängt, und man muss halt einfach bedenken, wie lange der raus war, dass Washington durchaus noch ein Jahr mit ihm gehen könnte. Und irgendwas sagt mir, dass entweder die Jets oder die Giants sich keinen Quarterback holen werden. Dass die, was auch immer sie da planen, mit demjenigen planen, der da jetzt ist. Deswegen, also 4 Quarterbacks unter den Top 4 wird nicht passieren. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und abschließend, damit schließen wir das auch heute, ist doch wunderbar, letzte Frage, bevor hier der Vorhang fällt, der kommt vom 1965 MDR. Sag mal, Stolle, kurze Frage abseits der NFL. Wie ist deine Meinung zur European League of Football, die im nächsten Jahr starten soll? Ein Projekt für die Zukunft? Oder wird es eine Luftnummer? Ich habe da eine sehr positive Meinung, da ich ja selbst jahrelang in der NFL Europe tätig war, und immer der Meinung war, dass sowas fehlt. Nun reden wir jetzt natürlich noch nicht gleich von, dass die NFL zurückkommt. Aber ich finde, der Ansatz, die Idee, das Konzept, was dahinter steht, absolut spannend, absolut richtig. Wir erleben einen unglaublichen Football-Boom, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa seit einigen Jahren. Und trotzdem ist Football in den meisten Fällen in Europa immer noch, also es ist grundsätzlich ein Amateursport, aber auch das Wort Amateur schwingt ja auch immer so ein bisschen negativ mit, und dieses Negative, das ist auch das, was ich immer wieder sehe und damit assoziiere. Es gibt wenige Teams, die wirklich professionell wirken oder professionell aufgestellt sind im Football in Europa. Also da finde ich, ist wahnsinnig viel Luft nach oben, was die Vermarktung angeht, was das Event angeht, was die Spielstätten angeht, was die Kommunikation, das Branding angeht. Da ist unheimlich viel Luft nach oben. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und sehr, sehr richtig und glaube, dass es auch einen richtig, richtig fetten Markt dafür geben kann. Es wird, also ich glaube, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass plötzlich im nächsten Sommer hier halbes NFL-Niveau herrschen wird. Da muss man realistisch sein, das braucht seine Zeit, sowohl das Produkt, sage ich jetzt mal, auf dem Platz, als auch das Produkt daneben, das braucht seine Zeit. Da braucht man ein bisschen Geduld, völlig klar, aber ich mag die Idee und finde, die ist ja an sich nicht neu, aber jetzt endlich wird sie auf die richtige Art und Weise angestoßen von den richtigen Leuten. Deswegen bin ich da absolut dafür und bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. So, und damit finde ich es auch ein passendes Schlusswort. Reicht dann für heute. Lange genug gelabert. Ich sag mal, macht es gut und bis nächste Woche.